HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute heiße ich Jan Delhay, Professor für Soziologie an der Uni Magdeburg und kurz gesagt Glücksforscher im Studio. Willkommen. Ich bin Ingeborg Breuer. Herr Professor Delhay, Sie sind, ich sagte es gerade schon, Lehrstuhlinhaber für Soziologie, allgemeine Soziologie an der Uni Magdeburg. In der Öffentlichkeit werden Sie aber oft als, wie ich Sie auch gerade genannt habe, Glücksforscher vorgestellt. Wenn man allerdings auf Ihre Website geht, dann findet man da ja noch einiges mehr. Also Ihre Forschungsgebiete sind Lebensqualität, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Ungleichheitsforschung, auch europäische Integration und Globalisierung. Wie würden Sie sich vorstellen?
Wahrscheinlich doch als Soziologe und Glücksforscher, einfach weil das doch das Gebiet ist, was mich am meisten interessiert und was, glaube ich, auch selbsterklärend ist. Also wenn man sagt, man interessiert sich für Lebenszufriedenheit oder für das Glück der Menschen, dann kommt man sehr schnell ins Gespräch und muss nicht viel drumherum erklären, weil es irgendwie fast selbstverständlich ist, worum es da geht.
Gut, also Glück ist ja ein griffiges Thema, das ist richtig. Aber wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Thema gekommen? Ist das ein übliches Thema innerhalb der Soziologie?
Nein, in der Soziologie ist es eher ein randständigeres Thema. Eigentlich beschäftigt sich die Soziologie ja eher mit den sozialen Problemen. Und Glück und Lebenszufriedenheit ist ja dann praktisch das Gegenteil davon. Aber dazu gekommen bin ich eigentlich über meinen Doktorvater, der Wolfgang Zapf, der so diese Lebenszufriedenheitsforschung eigentlich nach Deutschland gebracht hat, von Amerika nach Deutschland. Und das war auch nach der Promotion die erste Stelle, die ich dann hatte als Soziologe. Und dann bin ich dann ganz natürlich reingewachsen und hat mich einfach auch sehr interessiert.
Jetzt bedeutet ja in der deutschen Sprache Glück mehreres. Man kann ja einmal Glück haben. Da ist jetzt so das Paradebeispiel wahrscheinlich 6 Richtige im Lotto, obwohl ich gar nicht weiß, ob das wirklich so glücklich macht, wenn man auf einmal so einen Berg von Geld hat. Aber sagen wir mal so, dann kann man aber auch Glück empfinden. Und das müsste man ja vielleicht auch nochmal differenzieren. Also Glück empfinden im Sinne von so einem völligen Hochgefühl, ich bin heftig verliebt oder nach stressigen Wochen fahre ich endlich in Urlaub. Das sind so diese Glückshochgefühle, aber eben auch dieses stillere Glück, also dieses kontinuierliche Glück, Lebenszufriedenheit, Sie sagten es eben schon. Ich denke, das Letztere ist wahrscheinlich Ihr Untersuchungsbereich.
Genau, das ist eigentlich das, was die meisten Sozialwissenschaftler an diesem Thema interessiert. Es geht also eigentlich nicht um dieses Glück haben im Sinne von diesem Lotto-Glück. Also eher so das Glücklichsein, ganz klar, das ist so die Perspektive. Und was dann den Soziologen, vielleicht auch den Ökonomen dann ein bisschen von den Psychologen unterscheidet, ist, dass die Sozialwissenschaftler dann eher an diesem langfristigen, relativ stabilen, sich glücklich fühlen, interessiert sind. Eben die Lebenszufriedenheit, die im Unterschied zu diesem kurzfristigen Glück eben stärker so eine kognitive Komponente hat. Da reflektiert man stärker so, wie ist das Leben eigentlich, wie sollte das Leben vielleicht sein? Da spielen mehr Vergleiche verschiedener Art da hinein. Das ist sozusagen das für den Sozialwissenschaftler die spannendste Variante von Glück.
Wie kann man das aber eigentlich messen, dieses Glücklichsein? Sie müssen ja irgendwelche Parameter haben. Das ist ja eine empirische Aufgabe, denke ich auch, zu gucken, wo stufen Leute sich ein.
Ja, ganz genau. Also ich verstehe mich da dezidiert eigentlich als ein empirischer Glücksforscher. Wir spielen natürlich sozusagen zusammen mit Glücksphilosophen oder mit mehr konzeptionellen Zugängen zum Glück. Aber letztlich geht es natürlich dann darum, auch tatsächlich zu messen, wie glücklich sind eben Menschen, wie glücklich sind verschiedene Bevölkerungen, woran liegt es? Und dann braucht man natürlich auch einen guten Indikator für Glück und Lebenszufriedenheit. Und im Moment ist so der Goldstandard einfach in Umfragen, die Menschen relativ direkt zu fragen, mit einer ziemlich einfachen Frage, alles in allem genommen, wie zufrieden sind sie eigentlich mit dem Leben, das sie derzeit leben? Und dann haben die Befragten eine Skala in der Regel, so von 0 bis 10 oder 1 bis 10, manchmal auch 1 bis 7, kreuzen dann eben an. Wir haben natürlich auch noch ganz viel andere Informationen dann in diesen Umfragen und die Aufgabe des empirischen Soziologen besteht dann eigentlich darin, dieses Zufriedenheitsrating der Person mit seinen anderen Angaben, die er gemacht hat über alles Mögliche, Familienstand, Einkommensverhältnisse und so weiter, in Beziehung zu setzen, damit wir eben rausfinden, was die Menschen eigentlich glücklich macht.
Also das heißt, die versuchen das quasi noch zu überprüfen. Also jetzt sagt einer auf einer Skala von 1 bis 10, ich habe jetzt diesen Glücksstandard 9 oder 8, das wäre dann schon ziemlich hoch, denke ich. Und dann versuchen Sie das mit den anderen Bereichen, die Sie auch noch abfragen, in Verbindung zu bringen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, in Verbindung bringen schon, aber nicht um es zu überprüfen. Also wir gehen schon davon aus, dass der Befragte sozusagen der Experte für sein eigenes Leben ist und dass eigentlich nur er sagen kann, wie glücklich oder zufrieden er ist. Das können wir eigentlich nicht von außen sagen. Und was wir eben machen, ist mit diesen ganzen anderen Informationen, wir wollen nicht irgendwie extern überprüfen, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass er jetzt die 8 ankreuzt oder die 9 ankreuzt oder vielleicht nur die 4 ankreuzt, sondern es geht eher um Zusammenhänge in dem Sinne von, was bewirkt eine hohe oder eine niedrige Lebenszufriedenheit, also was sind die Determinanten und was folgt dann auch daraus.
Was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um glücklich zu sein? Sie haben ja da so etwas, ich nenne das jetzt mal wie eine Glücksformel, entwickelt. Also keine mathematische.
Nein, keine mathematische.
Das ist ein Dreieck.
Ich nenne das auch eigentlich nur immer so salopp eine Glücksformel, weil eine Formel in dem Sinn ist es einfach nicht. Sondern es war mein Versuch, ein bisschen zu systematisieren, was hat man in der Forschung herausgefunden, welche Bedingungen sind einer hohen Lebenszufriedenheit zuträglich. Es sind natürlich sehr, sehr viele, aber man kann es irgendwie so halt sinnvoll gruppieren. Und dann bin ich bei so einer Triade gelandet von Haben, Lieben, Sein. Bisschen angelehnt an Erich Fromm auch. Mhm. Das Haben sind eben so die materiellen Lebensbedingungen, unsere Einkommenssituation, Besitz. Das ist einfach hat man immer wieder gesehen, doch eine relativ starke Determinante von Lebenszufriedenheit. Das Lieben bezeichnet eben alles, was so mit sozialen Beziehungen zu tun hat, ganz enge Beziehungen, so Partnerschaft, Liebe natürlich, aber auch so im weiteren Sinne Freundschaften, Nachbarschaften, Unterstützungsnetzwerke, auch so die soziale Anerkennung, die wir bekommen. Und das Sein, so eine dritte Komponente, die zielt dann schon darauf ein bisschen ab, was wir eigentlich mit unserem Leben anfangen, wie wir unser Leben leben, geht so ein bisschen in den Lebensstilbereich hinein. Was tun wir nicht nur beruflich, sondern was tun wir auch in unserer Freizeit? Was haben wir da für Aktivitäten? Haben wir überhaupt Aktivitäten? Ist das irgendwas, wo wir uns so Kompetenzen mit aneignen? Bewegen wir uns genug, ja oder nein? Also wenn man so diese Faktoren gruppiert, dann kommt man mit diesem Dreiermodell eigentlich schon relativ weit.
Gehen wir die drei Punkte doch nochmal ein bisschen im Einzelnen durch. Haben, also materieller Wohlstand, also Geld macht doch glücklich, müsste man dann sagen.
Also zumindest sehen wir, dass in einem internationalen Vergleich die Lebenszufriedenheit in der Regel höher ist in den wohlhabenderen Gesellschaften. Und wenn wir in Gesellschaften reinzoomen, dann sehen wir eigentlich auch immer das Muster, dass je höher man auf der Einkommensleiter steigt, umso höher ist die Lebenszufriedenheit. Die Gewinne sind auf den oberen Stufenleitern nicht mehr wahnsinnig groß. Also es reicht fast schon aus, mehr oder weniger so ein mittleres Einkommen zu haben. Wenn man da drüber hinausgeht, dann steigt die Lebenszufriedenheit nochmal ein bisschen an. Was aber schon sich deutlich ausdrückt, ist, wenn man stark unter ein durchschnittliches Einkommen abfällt sozusagen, also wenn man nach unten abweicht, dann hat man in der Regel doch eine erkennbare, eine spürbare Einbuße in der Lebenszufriedenheit, gemessen an der normalen Lebenszufriedenheit in diesem Land.
Ja, ist vielleicht auch nicht wirklich unplausibel, dass wenn man arm ist oder weniger hat als der Durchschnitt, dass es einem dann nicht wirklich gut geht. Kommen wir mal zu dem zweiten Punkt Ihrer Glücksformel, sagen wir nochmal. Das ist ja Liebe, also Partnerschaft, Freunde, Kinder, wie weit haben Sie das erforscht? Was ist nötig zum Glücklichsein? Reichen gute Freunde? Ist Partnerschaft besser? Ist am besten Familie mit Kindern?
Also da gibt es auch einen riesigen Forschungszweig zu, der fast schon für einen Experten selber relativ unübersichtlich ist. Aber das ist sowieso fast eines der Probleme der Glücksforschung. Das boomt so dermaßen, dass gerade wenn man noch nebenher auch 3-4 andere Interessen hat, wie sie schon angedeutet hat, kann man unmöglich fast alles wissen. Aber was weiß man darüber? Also man weiß darüber, dass es zum Beispiel bei jüngeren Jahrgängen noch nicht so zentral ist, einen festen Partner zu haben, sondern eigentlich erst dann, wenn das mehr oder weniger auch zu einer gesellschaftlichen Norm dazu gehört, also wenn es zu der Lebenszyklusphase sozusagen dazu gehört. Und dann eigentlich, je älter man wird im Leben, umso wichtiger wird dann eigentlich die enge Partnerschaft und am wichtigsten dann eigentlich bei den alten Menschen, die natürlich auch oft nicht mehr so einen riesen Handlungsradius außerhalb des eigenen Haushalts haben. Man weiß zweitens, dass eigentlich die rechtliche Form dieser Partnerschaft sozusagen egal ist. Also dann ist es egal, ob das verheiratet ist oder nicht verheiratet.
Es kommt dann stabil.
Genau, auf diese stabile Paarbeziehung kommt es dann eigentlich an. Bei den Jüngeren ist es tatsächlich so, das kann auch, wenn man keinen Partner hat, ist nur nicht die Norm. Man kann das auch einfach durch viele Freunde, Unterstützungsnetzwerke auch sehr gut kompensieren. Bei Kindern ist es so eine Sache, da gibt es ganz verschiedene Ergebnisse. In der Regel läuft es meist darauf hinaus, dass man sagt, Kinder zu haben hat eigentlich keinen Effekt auf die Lebenszufriedenheit. Also auch keinen positiven heißt es, vielleicht auch keinen negativen. Was man sich vielleicht auch dadurch erklären kann, dass natürlich ein Kind zu haben neben vielen schönen Momenten natürlich auch viel Sorgen auf einmal mit sich bringt, die man natürlich Sorgenstress, die man vorher gar nicht hat, also die man ohne Kind nicht hat. Natürlich viel mehr Schwierigkeiten auch, dann Beruf und familiäre Rollen unter einen Hut zu bringen. Und das scheint mir so ein bisschen der Grund zu sein, warum man da keinen Lebenszufriedenheitsgewinn sozusagen raussieht. Was man aber erkennt in Umfragen, dass diejenigen, die Kinder haben, oft ein höheres Sinnempfinden haben als Kinderlose.
Jetzt sind wir schon beim dritten Punkt, aber eigentlich auch Sinn oder Sein, was ja ein bisschen was ist, auch woher beziehe ich meinen Lebenssinn. Aber Sie meinen, es ist nicht nur die Arbeit damit gemeint.
Es ist nicht nur die Arbeit, ist natürlich für gerade diejenigen, die so in der mittleren Phase des Lebens stehen und einen Job haben, muss man natürlich auch dazu sagen, es ist natürlich eine sehr wichtige Sphäre, wo man natürlich sehr viel Bestätigung auch, wenn es gut läuft, draus bezieht. Aber es meint letztlich natürlich auch vor allen Dingen, was wir mit unserer Freizeit anfangen. Und da ist halt ein Muster eigentlich immer wieder ganz, ganz auffällig, dass praktisch alle Aktivitäten, die damit irgendwie zu tun haben, dass wir entweder für andere etwas tun, also freiwilliges Engagement zum Beispiel, in einem Verein tätig sein, dass das gut ist für das subjektive Wohlbefinden und alles, womit wir uns irgendwie Kompetenzen aneignen. Also das kann beim Sport sein, dass man eben irgendwie Skifahren kann und das dann irgendwie eine Freude daran hat. Es kann Briefmarken sammeln sein, das kann alles Mögliche sein. Aber es geht darum sozusagen, dass wir uns irgendwie ein bisschen herausfordern, dass wir irgendwas leisten, auf das wir dann auch irgendwie so stolz sind, was uns Freude macht. Das ist in der Regel dann recht gut für die Lebenszufriedenheit.
Also keine Couch-Potato sozusagen.
Ja, das ist genau das. Also nichts gegen mal Couch-Potato sein. Ne? Da spricht überhaupt nichts dagegen, aber wenn das sozusagen der dominante Lebensstil ist, wenn man sein Leben vorm Fernseher verbringt, recht passiv, das ist in der Regel halt nichts, was gut ist für das subjektive Wohlbefinden. Man muss immer sagen, wir reden immer von Daumenregeln. Also es mag auch immer Personen geben, die sind genauso gestrickt, für die ist das Größte, die wollen auch gar nichts anderes.
Ist das Sofa das
Tollste? Genau. Ja. Aber bei diesen Daumenregeln, sag mal, gut, wenn man 100 solche Leute angucken würde, dann würde man halt sehen, diejenigen, die aktiver sind, die zumindest ein bisschen was machen, die haben eine höhere Lebenszufriedenheit als die gar nichts machen.
Die Doppelkopfgespräche auf HR2 Kultur, Herr Delhay, die sollen ja auch mal so ein bisschen persönlich sein. Also frage ich Sie doch jetzt mal, wie würden Sie denn jetzt diesen Sein- und Sinnkomplex in Ihrem Leben bestimmen?
Ich würde ihn eigentlich über zwei Dinge wahrscheinlich bestimmen, dass ich natürlich sehr gerne etwas mit meiner Familie zusammen mache, mit unserem Sohn und meiner Frau, aber natürlich auch ein bisschen Sport mache. Das ist für mich zum Beispiel das, was einfach so als Ausgleich auf jeden Fall dazugehört. Kann sich voll verausgaben, ab und zu mal ein Turnier mitspielen, vielleicht schießt man mal ein Tor. Das ist schon was Nettes.
Sie machen Floorball.
Genau.
Was ist das?
Ja, das ist halt in Deutschland auch eine Randsportart. Das ist erfunden als eine Sommervariante vom Eishockey.
Also ohne Eis.
Ohne Schlittschuhe. Man läuft halt in der Turnhalle sozusagen rum. Aber die ganze Spielanlage ist eben ähnlich wie beim Eishockey mit einem Torwart, fünf Feldspieler. Man kann hinters Tor laufen und so. Die Spielzüge ändern sich so ein bisschen. Sehr schnell und macht sehr viel Spaß.
Herr Delhay, wir machen jetzt erstmal Musik. Und bei der Musik musste ich eigentlich passen, weil ich die alle gar nicht kenne. Als erstes haben Sie sich jetzt gewünscht von der Gruppe Tokotronic. Ich bin neu in der Hamburger Schule. Und Sie haben, als ich das schon erwähnt habe, dass ich diese Musik eigentlich gar nicht kenne, haben Sie wiederum erwähnt, dass Sie seit Mitte der 90er Jahre in Berlin leben und da viel in Clubs und in Konzerten differenzierten Musikgeschmack entwickelt haben. Wer ist diese Gruppe Tokotronic? Und was soll dieses Lied heißen, Ich bin neu in der Hamburger Schule?
Tokotronic ist eigentlich stilbildende deutsche Band, so in den Anfang der 90er gewesen, würde ich mal sagen. Ist ja jetzt auch noch aktiv, hat auch hier vor ein paar Wochen nochmal in Berlin ein Konzert gegeben, das neue Album vorgestellt. Und deren Musikrichtung, die wird einfach auch als Hamburger Schule bezeichnet. Und deshalb haben die sozusagen ihr Debütalbum Ich bin neu in der Hamburger Schule genannt, weil sie selbst sozusagen erstmal Teil dieser Szene geworden sind.
Und die haben Sie hier in Berliner Clubs kennengelernt?
Ja, mehrfach gesehen hier in Berlin. Großartige Konzerte.
Ich bin neu in der Hamburger Schule und ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich bin gerade in die erste Klasse gekommen und ich weiß noch nichts genau. Ich bin neu in der Hamburger Schule.
Das war die Gruppe Tokotronic mit dem Titel Ich bin neu in der Hamburger Schule, gewünscht von Jan Delhay, Professor für Soziologie an der Uni Magdeburg. Herr Delhay, wir sprachen gerade von den drei Faktoren des Glücks: haben, lieben, sein. Müssen jetzt sozusagen diese drei Faktoren gleich verteilt sein oder kann ein Faktor den anderen quasi kompensieren? Also habe ich mehr Freunde, brauche ich weniger Geld oder irgendwie sowas? Oder muss das alles so eine Balance haben?
Also ein bisschen kann man tatsächlich so balancieren auch und hin und her schieben zwischen diesen drei Bereichen. Das haben die Soziologen und Ökonomen ja auch insbesondere auch für diesen materiellen Bereich ganz klar herausgearbeitet. Geld ist ja auch wahrscheinlich die am universellsten einsetzbare Ressource. Also man kann sich natürlich auch, wenn man, keine Ahnung, einen Umzug macht, hat keine Freunde vor Ort, kann man sich natürlich Umzugshelfer, kann man sich einkaufen sozusagen. Und dann ist es eben auch weniger Stress, den Umzug zu machen. Also Geld ist zum Beispiel eine Ressource, die man eintauschen kann gegen andere Dinge. Umgekehrt natürlich auch kann man soziale Beziehungsnetze natürlich aktivieren, um sich irgendwas zu leihen, was man sich vielleicht nicht leisten kann oder sowas. Also es gibt immer so ein bisschen Möglichkeiten, hin und her zu jonglieren. Aber ich glaube, wenn einer dieser Bereiche so ganz einbricht, dann wird es schwer. Also wenn man zum Beispiel einen Millionär, der sich irgendwie einsam fühlt, der wird auf diesen Zufriedenheitsskalen nie so einen ganz oberen Wert ankreuzen, weil ihm dann einfach etwas Fundamentales fehlt.
Ja, wobei gibt es vielleicht sogar einen Zusammenhang zwischen, sagen wir mal, einem gewissen Wohlstand und einem Freundeskreis. Also haben vielleicht wohlhabendere Menschen sogar einen ausgeglicheneren Freundeskreis? Also haben die vielleicht einfach mehr Freunde?
Ja. Also generell weiß man natürlich, dass ganz viele Dinge, die gut sind im Leben, dass die, je weiter man hochkommt in der sozialen Leiter, eigentlich umso verfügbarer sind. Also könnte man vermuten mal zunächst, wohlhabende Leute haben auch mehr Sozialkontakte. Auf der anderen Seite weiß man ganz oft nicht, bei der Gruppe, die Sie jetzt so im Blick hatten, Millionäre, also wirklich so die ganz Top-Spitze.
Die meinte ich ja gerade gar nicht.
Ach, die meinten Sie nicht?
Ja, meinte ich ja gar nicht jetzt unbedingt Millionär oder vielleicht den Multimillionär, sondern eigentlich Menschen, die so wohlhabend sind. Ja. Hochschulprofessor zum Beispiel. Ja, wohlhabend ist er ja schon, ne?
Also, ja, da greift vermutlich noch dieses Muster, dass man sagt, gut, da weiß man, die Leute, die materiell ganz gut abgesichert sind, die haben in der Regel auch einen größeren Freundeskreis. Mhm. Vielleicht hängt auch damit zusammen, dass also gehen wir jetzt einmal mal so von der Mittelschicht, obere Mittelschicht aus. Es sind auch Menschen, die oft in Vereinen aktiv sind, die natürlich von der Lebensphase her auch oft Familie und Kinder haben. Das heißt, dann gibt es nochmal über Schule, Kindergarten, gibt es nochmal so Netzwerke. Also da gibt es schon ein paar Gründe, die dafür sprechen, dass da auch die Unterstützungsnetzwerke sehr, sehr breit sind. Und natürlich nochmal relativ viel Ressourcen in diesen Unterstützungsnetzwerken auch hängt. Wenn Sie sich vorstellen, dass man halt als Akademiker kennt man natürlich überwiegend auch andere Akademiker. Da kann man sich natürlich auch andere Art von Ratschlägen mal holen, als vielleicht in einem Freundeskreis von Nicht-Akademikern.
Nun beschäftigen Sie als Soziologe sich ja, denke ich, vor allen Dingen mit gesellschaftlichen Fragen, also welche gesellschaftlichen Gruppen am zufriedensten sind und welche unzufriedener, was Gesellschaften zufrieden macht. Aber es gibt ja nun auch Dinge, die sich der Soziologie entziehen. Also die Frage wäre ja eigentlich, gibt es nicht auch sowas wie genetische Glückskomponenten? Also ist Lebenszufriedenheit nicht auch erblich bedingt? Also manche Menschen sind einfach zufriedener, selbst wenn sie vielleicht unter widrigeren Umständen leben und andere sind eben nicht zufrieden.
Also es ist definitiv so, man streitet sich eigentlich nur darüber, wie hoch dieser Anteil der Genetik eigentlich zu veranschlagen ist. Und da gibt es in der Regel, würde ich sagen, eher Spekulationen. Man versucht sich da ein bisschen dem Ganzen über Zwillingsstudien zu nähern. Und tatsächlich geht man davon aus, dass ungefähr ein Drittel, manche schätzen vielleicht sogar die Hälfte der Lebenszufriedenheit durch solche genetischen Faktoren und Persönlichkeitsfaktoren bestimmt wird. Auf der anderen Seite sage ich dann einfach, gut, das ist so, ja, aber es ist erstens nicht mein Metier. Da kann ich natürlich einem Biologen und Mediziner überhaupt nicht in der Forschung das Wasser reichen. Und es gibt ja dann immer noch auch die zweite Hälfte, die offensichtlich formbar ist. Und als Soziologe interessiert mich dann eben diese zweite Hälfte, diese formbare Hälfte und dann eben insbesondere, wie das so von Lebensbedingungen abhängt.
Sie haben ja jetzt auch untersucht, in welchen Ländern die Menschen besonders zufrieden oder unzufrieden sind. Also es gibt da so eine Art Best-of-Liste, denke ich, so ein Ranking von Ländern. Wie ist denn da das Ergebnis?
Ja, je nachdem, in welche Liste man guckt, variiert das mal so ein bisschen. Also man kann relativ sicher eigentlich darauf wetten, dass die skandinavischen Gesellschaften relativ gut abschneiden. Dänemark, Norwegen, das sind oft die zwei Länder, die ganz oben so in diesen Rankings erscheinen. Durchaus auch Australien, Neuseeland, Kanada sind auch Länder, die eine sehr hohe Lebenszufriedenheit haben. Schweiz, Österreich in der Regel.
Auch alles Wohlhabende.
Alles Wohlhabende. Die einzige Weltregion, die von diesen Mustern ein bisschen abweicht, sind lateinamerikanische Länder. Da finden wir oft ein relativ hohes Maß an Lebenszufriedenheit und Glück, wo man dann als Forscher sagen muss, Mensch, wenn man so objektiv auf die Gesellschaften guckt, die scheinen uns nicht eigentlich so super lebbar gestrickt zu sein und trotzdem eben diese hohe Lebenszufriedenheit. Also da scheint es auch durchaus noch eine kulturelle Komponente zu geben, vielleicht auch eine genetische Komponente. Es wird auch diskutiert, ob eine bestimmte Gensequenz in Lateinamerika viel häufiger vorkommt als in anderen Populationen. Also es ist noch so ein bisschen ein Rätsel. Aber ansonsten gilt sehr oft eigentlich, die wohlhabenden Nationen, die westlichen Nationen auch sind relativ weit oben.
Jetzt haben Sie ja auch erforscht, dass sozialer Zusammenhalt sehr wichtig für eine zufriedene Gesellschaft ist. Aber was ist das jetzt genau, sozialer Zusammenhalt?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu bestimmen, selbst für einen Soziologen. Wir sagen immer, dass der soziale Zusammenhalt ist, der beschreibt dass die Qualität des sozialen Miteinanders. Also es ist eine dezidiert soziale Qualität, wie die Leute miteinander umgehen. Im Fußball wird man vielleicht sagen, was für ein Teamgeist herrscht. Ne? So ein bisschen so dieser Team-Spirit, der eine arbeitet für den anderen sozusagen. Das versuchen wir mit diesem Konzept des sozialen Zusammenhalts zu erfassen. Mhm. Ist ja ein Konzept, das in den letzten Jahren auch in den öffentlichen Debatten sehr prominent ist. Meist immer in so einer Verfallsdiagnose ja eingebettet. Also wir reden immer davon, dass irgendwie der soziale Zusammenhalt bröckelt, dass irgendwie der soziale Kitt verloren geht. Auch jetzt in der Regierungserklärung kam das, von der neuen Regierung kam das oft vor, auch als Ziel sozusagen den sozialen Zusammenhalt wieder zu stärken. Und in unseren Studien haben wir eben herausgefunden, dass tatsächlich das Ausmaß an sozialem Zusammenhalt in einer Gesellschaft ein sehr großer Glücksfaktor sozusagen ist, der unter anderem auch erklärt, warum die skandinavischen Länder so weit oben stehen in diesen Lebenszufriedenheitsrankings, weil dort auch der soziale Zusammenhalt sehr stark ausgeprägt ist.
Also sowas wie Solidarität oder wie,
sowas wie Solidarität,
eine gewisse Gleichheit,
genau,
in der Gesellschaft?
Oder ja, wie, Gleichheit eben nicht. Also wir haben explizit bei uns in unserer Definition die Gleichheit nicht als einen definitorischen Bestandteil von Zusammenhalt gesehen, sondern es geht tatsächlich um so Dinge wie Solidarität. Es geht darum, wie eingebettet sind wir in soziale Netzwerke, aber auch sehen wir uns eingebettet in die Gesellschaft insgesamt. Wie sind die Beziehungen einer Gesellschaft zwischen Großgruppen? Sind die eher konfliktär oder positiver Art? Ganz wichtig auch, wie stark werden Menschen mit unterschiedlichen Lebensstilen, kulturellen Hintergründen auch akzeptiert in der Gesellschaft? Also es gehört auch zu sozialem Zusammenhalt dazu, dass man eben auch bereit ist, Anderssein zu akzeptieren und dann nicht auf Exklusion sozusagen schaltet und Konfrontation schaltet. Das alles versucht so dieses Konstrukt sozialer Zusammenhalt abzudecken.
Haben Sie da auch Ergebnisse über sozialen Zusammenhalt in Deutschland?
Haben wir auch. Also wir haben eine Reihe von Studien gemacht mit einem Bremer Kollegen und Klaus Böhnke zusammen für die Bertelsmann Stiftung, wo wir den Zusammenhalt in Deutschland gemessen haben. Einmal in einem Vergleich der 16 Bundesländer und dann auch eingebettet in einen größeren 34-Länder-Vergleich europäischen Nationen, OECD-Nationen, sodass wir relativ gut sagen können, wie der Stand des Zusammenhalts eigentlich in Deutschland so ist.
Und wie ist der?
Im internationalen Vergleich eigentlich relativ gut, also so im Ende des oberen Drittels steht Deutschland über die Jahre eher ein bisschen innerhalb dieses Länderrankings eine kleine Aufwärtsbewegung, aber nicht der Grad an Kohäsion oder Zusammenhalt, wie ihn zum Beispiel die skandinavischen Länder erzielen, aber auch nicht wie die Schweiz und Österreich. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass natürlich auch kleinere Gesellschaften, also zahlenmäßig kleiner, dann nicht so divers. In den großen Gesellschaften fällt es etwas schwerer, einen ganz starken Kohäsion sozusagen herzustellen.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer über die Situation in Deutschland, Herr Delheim, machen aber jetzt erstmal nochmal Musik. Und jetzt haben Sie sich ein Lied der amerikanischen Rockband Death Cab for Cutie gewählt, nämlich Black Sun. Vielleicht können Sie dazu auch nochmal was erzählen.
Ja, ist eigentlich weniger spektakulär, aber eine Entdeckung so der letzten Jahre, finde ich einfach einen sehr schönen Song. Ist eine Band, die ich leider noch nicht gehört habe. Bin ich noch nicht dazu gekommen, da mal auf ein Konzert zu gehen.
Das war die amerikanische Rockband Death Cab for Cutie mit Black Sun. Und jetzt hören Sie hier Doppelkopf auf HR2 Kulturstudio. Gast ist heute der Soziologe und Lebenszufriedenheit- oder Glücksforscher Jan Delhay. Ich bin Ingeborg Breuer. Herr Delhay, im letzten Teil unseres Doppelkopfgesprächs auf HR2 Kultur möchte ich noch mal ein bisschen genauer über die Situation in Deutschland sprechen. Also wie zufrieden sind die Deutschen? Hat sich das jetzt irgendwie verändert? Warum ist das so und so weiter? Und Sie haben ja bis 2017 in einem Forschungsprojekt auch den Zusammenhang von Ungleichheit und Statusängsten und Lebensqualität untersucht. Also wenn Gesellschaften ungleich sind, dann sind die Menschen unzufrieden, kann man das so sagen?
Man kann das eigentlich so pauschal sagen, wenn man eine kleine Einschränkung dazu macht, wenn wir über westliche Gesellschaften reden. Also das ist etwas, was ein Doktorand von mir auch herausgefunden hat, dass in anderen Weltregionen wird Ungleichheit sozusagen nicht als so was Negatives empfunden, so ein Stachel empfunden. Mhm. Aber wenn wir über Deutschland reden, wenn wir über europäische Gesellschaften reden, über westliche Gesellschaften, da ist es einfach so. Also wir scheinen ganz klar glücklicher und zufriedener zu sein in einem ausgeglichenen gesellschaftlichen Klima. Und da gibt es dann verschiedene Gründe dafür. Und dieses Gefühl der Statusängste, also dass man so Angst darum hat, ob man eigentlich so richtig gewertschätzt wird von anderen. Das ist so eines dieser vermittelnden Glieder zwischen dem Ungleichheitsniveau einer Gesellschaft und der Lebenszufriedenheit eines Menschen. Und es ist einfach ganz klar, je ungleicher die Gesellschaft, umso mehr Statusängste haben wir und umso weniger zufrieden sind wir mit dem Leben.
Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass die Ungleichheit in Deutschland zumindest zugenommen hat. Also ich glaube, zurzeit nimmt sie eigentlich nicht weiter zu, aber sie hat irgendwie zugenommen, dass die Armut auch weiterhin wächst oder jedenfalls nicht zurückgeht und dass die Reichen reicher, aber die Armen eben nicht am Wohlstand partizipieren. Also erstmal, ich glaube, das ist die Datenlage, das stimmt so.
Das kann man schon so sagen, dass eigentlich die Entwicklung in fast allen westlichen Gesellschaften in den letzten 20, 30 Jahren, dass wir so eine Zunahme der Ungleichheit haben. Mal moderat und mal stärker wie in den USA.
Dann müsste man aber jetzt eigentlich daraus schließen können, dass die Deutschen immer unzufriedener werden.
Nicht zwangsläufig. Also es ist ja so, dass es auch die Ungleichheit nur einer der Faktoren ist, der die Lebenszufriedenheit beeinflusst. Und wenn man es zum Beispiel mal neben das Wohlstandsniveau hält, ist es immer der schwächere Faktor. Mhm. Also das Wohlstandsniveau hat immer einen stärkeren Einfluss auf die Lebenszufriedenheit als das Ungleichheitsniveau. Hinzu kommen ja auch noch ganz andere Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, welche Freiheitsgrade heute gerade verschiedene Lebensstilgruppen haben im Vergleich zu Deutschland vor 30 Jahren, vor 40 Jahren. Also heute haben einfach viel mehr Gruppen die Möglichkeit, ihr Leben eigentlich so zu leben, wie sie das möchten, ohne gleich auf große Missbilligung von der Normalbevölkerung, sag ich mal, zu stoßen. Also das ist auch zum Beispiel so ein Freiheitsgewinn, der, glaube ich, relativ unterschätzt ist, der so ein bisschen auch so eine stille Revolution ist und der uns auch verstehen hilft, warum trotz eben einer Zunahme der Ungleichheit trotzdem die Lebenszufriedenheit in Deutschland eigentlich nach wie vor auf einem relativ hohen Niveau ist.
Gut, Sie sagen, es gibt andere Freiheitsgrade, aber die Armut in Deutschland wird ja nicht kleiner. Also es gibt ja doch größere Zahl an Abgehängten als noch vor einigen Jahren. Also es wundert mich insofern, dass man sagen kann, die Lebenszufriedenheit ist letztlich doch auf einem sehr hohen Stand.
Absolut betrachtet ist das eigentlich, wenn man guckt, welche Skalenwerte kreuzen Leute an, da muss man eben schon sagen, die meisten sind mit ihrem Leben zufrieden, relativ zufrieden in Deutschland. Also es kreuzen nicht so viele diese ganz oberen Werte an, jetzt zum Beispiel in Dänemark oder in der Schweiz, aber im Prinzip schon recht hohes Maß an Zufriedenheit. Einen zweiten Vergleichsmaßstab, den wir natürlich haben, ist über die Zeit. Und da kann man sehen, dass mit den Daten des deutschen sozioökonomischen Panels, dass die Zufriedenheit in Westdeutschland auch wieder auf dem Niveau der 80er Jahre ist, wo die Lebenszufriedenheit mal eine Hochphase sozusagen hatte. Und in den ostdeutschen Bundesländern eigentlich so hoch ist wie noch nie, seitdem die Lebenszufriedenheit aufgezeichnet wird.
Ja, aber andererseits, ich meine, sagen wir mal, wenn die AfD in Ostdeutschland doch mittlerweile sehr stark ist, würde man doch eigentlich eher sagen, die Menschen sind Politik verdrossen und sind eben vielleicht nicht besonders zufrieden mit dem, wie es in Deutschland läuft.
Sie haben recht, dass das ein Punkt ist, der auf den ersten Blick irgendwie schwer zusammengeht. Aber man muss sich auch vergegenwärtigen, dass die Frage der Lebenszufriedenheit ja auf die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben abzielt. Mhm. Und die Dinge, die Menschen da hineinrechnen, sind ganz überwiegend private Bereiche. Die Zufriedenheit mit öffentlichen Bereichen ist immer niedriger als mit privaten. Also das sieht man auch in Westdeutschland, hat man auch in Westdeutschland in 70er oder 80er Jahren gesehen. Also je weiter man sozusagen vom Persönlichen weggeht, umso geringer ohnehin die Zufriedenheit. Und in Ostdeutschland haben wir jetzt eine besonders interessante Situation, dass wir eben eine über die Jahre eigentlich kontinuierlich leicht gestiegene Lebenszufriedenheit sehen, aber auf einmal so einen relativ starken Abfall, zumindest bei einem größeren Teil der Bevölkerung, an, sagen wir mal, Vertrauen in die Regierung, Zufriedenheit mit der Demokratie. Also hier geht sozusagen die Schere in der Bewertung zwischen dem, wie es einem selber geht und dem, wie es der Bevölkerung vielleicht geht oder wie das Politiksystem reagiert, irgendwie auseinander.
Also persönlich zufrieden, aber gesellschaftlich unzufrieden.
Genau, so könnte man das zusammenfassen. Was uns auch ein bisschen hilft, vielleicht das zu verstehen, ist, dass man nicht zu kurzschlüssig denkt, dass so die AfD-Wähler schafft, dass die alle deshalb AfD wählen, weil sie mit ihrem Leben so unzufrieden sind und mit ihren ökonomischen Bedingungen so unzufrieden sind. Also man hat durchaus gesehen, dass die vom Sozialprofil ja oft gar nicht besonders auffällig sind und besonders stark irgendwie in Problemzonen der Gesellschaft hineinragen, sondern scheint durchaus auch da natürlich so ein kulturelles Moment da zu sein, so ein identitäres Moment da zu sein. Also es ist eher vielleicht eine Rebellion dagegen, dass das da eine Gruppe ist in unserer Gesellschaft, die eben zum Beispiel das Nationale relativ hoch hält und diese Idee einer Gemeinschaft, einer national bestimmten Gemeinschaft und eben sieht, dass der Kurs, den eigentlich die Gesellschaft nimmt, den eigentlich fast alle westlichen Gesellschaften nehmen, eigentlich eben in Richtung einer offeneren Gesellschaft geht und die Einwanderungszahlen, so die allmähliche Entwicklung hin zu einer multikulturellen Gesellschaft auch in Deutschland oder einer multikulturelleren Gesellschaft in Deutschland, das ist so ein Trend, der denen sozusagen dann gegen den Strich geht. Und ich glaube, die Konflikte, die kommen eher daher aus dieser kulturell-identitären Ecke als jetzt so einer riesigen Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben.
Ich habe Sie ja schon mal getroffen vor einigen Wochen oder Monaten auf einer Tagung, die Sie veranstaltet hatten, wo es ja darum ging, also die hieß, glaube ich, zwischen Abstiegsängsten und Zufriedenheitshoch. Genau. Und ich finde, darin war sehr treffend ausgedrückt, was mich manchmal aber auch verblüfft, also dass nämlich auf der einen Seite auch Kollegen von Ihnen ja durchaus immer ein recht düsteres Bild der Gesellschaft zeichnen. Also es gibt auch Bücher von Soziologen, über die Abstiegsgesellschaft, Gesellschaft der Angst und so weiter. Also alles sehr in finsteren Farben gemalt. Und auf der anderen Seite kommen Sie jetzt mit diesen Ergebnissen und sagen, naja, also zumindest persönlich sind die Deutschen doch so zufrieden, wie sie seit langem nicht mehr waren. Da fragt man sich immer, was stimmt denn da? In den Medien ist es teilweise genauso. Die Schere geht auseinander, die Armut wird immer größer, die Leute haben Angst, der Mittelstand hat Angst vor dem Abstieg. Aber wo soll man sich jetzt darauf beziehen?
Naja, in gewisser Weise stimmt natürlich beides. Es ist nur so, dass manche Bücher halt eine Seite der Realität mehr oder weniger ausblenden. Also in der Zufriedenheitsforschung oder allgemeiner in dieser Forschung des subjektiven Wohlbefindens geht man schon davon aus, dass zum Beispiel Sorgen und Ängste auch nochmal eine relativ eigenständige Komponente des subjektiven Wohlbefindens sind. Das heißt also, wir können durchaus auch relativ zufrieden sein mit unserem Leben, aber trotzdem spezielle Ängste haben oder spezifische Sorgen haben. Manche Ängste oder Sorgen könnte man sogar annehmen, die sind gerade erst dann besonders virulent, wenn man in einer sehr komfortablen Position ist, vielleicht weil man fürchtet, die wieder zu verlieren. Die Frage ist nur, wie ausgeprägt sind tatsächlich solche Ängste und Sorgen? Bestimmen sie dominant das Klima in einer Gesellschaft? Und welche Art sind diese Ängste und Sorgen? Also sind es eher so soziale, ökonomisch motivierte Sorgen? Sie sprachen so die Abstiegsängste an. Da muss man sagen, da gab es viel Forschung so Anfang der 2000er Jahre, als auch Hartz IV eingeführt wurde und so. Da gab es tatsächlich mal relativ kurzzeitig einen Anstieg solcher sozioökonomischen Sorgen, auch weil die Wirtschaftssituation da mal nicht gut war, genau die Lage. Und man hat dann relativ schnell extrapoliert und gesagt, ja, wir bewegen uns eben in Richtung so einer Angstgesellschaft, so einer Abstiegsgesellschaft. Und da würde ich sagen, da sieht es heute wieder ganz anders aus. Also Arbeitslosigkeit war noch nie so niedrig, Abstiegsängste waren noch nie so niedrig. Statusängste sind auch leicht zurückgegangen. Also wir sehen eigentlich eine Reihe von Verbesserungen in diesem Bereich der Ängste und Sorgen. Das lässt mich halt so ein bisschen zu dem Schluss kommen, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt die Wahl haben zwischen Angstgesellschaft und Zufriedenheitsgesellschaft, dann würde ich sagen, sind wir eher eine Zufriedenheitsgesellschaft. Was tatsächlich zugenommen hat, sind so ganz punktuelle Ängste und Sorgen und ganz spezifische Ängste und Sorgen, und die haben eigentlich vor allen Dingen mit Terrorismus zu tun, die haben zu tun mit Einwanderung, insbesondere mit der Flüchtlingskrise. Und da kristallisieren sich sehr viele Ängste und Sorgen gerade drum. Das sieht man in jeder Umfrage. Die sind natürlich auch irgendwie so total ereignisabhängig. Also wenn wir über Jahre hinweg keine Terroranschläge mehr haben, dann geht das auch wieder zurück. Wenn in den nächsten Jahren die Zahl der Einwanderer deutlich reduziert wird, dann haben wir da auch wieder weniger Ängste und Sorgen.
Also ganz andere Schiene auf einmal. Also ich meine, ein großes Gebiet der Soziologie ist ja eigentlich die Ungleichheitsforschung. Aber das, was Sie jetzt beschreiben als Problematik, ist ja eigentlich was anderes. Das hat ja gar nichts mit gesellschaftlicher Ungleichheit zu tun, sondern da tauchen letztlich andere Baustellen auf, müsste man sagen.
Ja, natürlich. Ich meine, klar, die soziale Ungleichheit ist natürlich so das Paradethema der Soziologie, aber die hat natürlich auch schon immer andere Baustellen gehabt. Und diese Diskussion zum Beispiel um eine multikulturelle Gesellschaft, die ist ja jetzt auch schon, begleitet uns ja auch schon seit längerem. Da muss man auch mal sehen, dass sich auch enorm viel getan hat. Nicht nur, dass Deutschland sozusagen ohne sich als solche zu definieren, schleichend eigentlich im statistischen Sinne eine multikulturelle Gesellschaft geworden ist, einfach weil die ethnokulturelle Vielfalt und die religiöse Vielfalt zugenommen hat in Deutschland. Aber auch, dass mittlerweile wir natürlich sagen, okay, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft geworden. Jetzt müssen wir damit auch irgendwie umgehen. Das sind natürlich auch ganz gewaltige Veränderungen. Und die haben natürlich zum Teil auch eine Ungleichheitsdimension, weil natürlich Einwanderer oft bedeutet, dass erstmal die heimische Bevölkerung sozusagen unterschichtet wird. Da kommt diese Ungleichheitsdimension wieder rein. Aber es hat natürlich auch daneben eine ganz andere, weil auf einmal diese Fragen der ethnokulturellen Unterschiede natürlich dann da ist, wie viel Unterschiedlichkeit verträgt eine Gesellschaft. All das wird dann natürlich virulent.
Herr Delay, wir sind jetzt fast am Ende dieses Doppelkopfgesprächs auf HR2 Kultur. Woran forschen Sie denn im Augenblick? Gibt es da was Besonderes, was der Öffentlichkeit mitzuteilen ist?
Ich forsche gerade daran, ob so etwas wie eine europäische Gesellschaft im Entstehen ist. Auch über.
Oh, das sieht aber gar nicht so aus, oder? Also den Eindruck, kommt die Forschung ein bisschen spät oder wird mit Nein beantwortet?
Naja, man muss eben unterscheiden zwischen so einer politischen Ebene von Europa, also dieser supranationalen politischen Integration, und so einer sozialen Ebene von Europa, die sich einfach über Verflechtungen, über grenzüberschreitende Aktivitäten der Menschen herstellt. Und klar, im Moment, wenn wir auf diese politische Ebene gucken, dann denken wir oder sehen wir irgendwie Desintegration sozusagen. Europa, gibt es überhaupt noch, fragt man sich. Und wenn man auf diese soziale Ebene guckt, dann sieht man eben, dass so über die letzten 50, 60 Jahre es immer mehr Verflechtungen zwischen den europäischen Gesellschaften gibt und diese Verflechtungen eben auch gerade innerhalb von Europa stattgefunden haben und eben nicht zwischen Europa und anderen Weltregionen. Also als Soziologe würde man sagen, da bildet sich schon so etwas rudimentär, sowas wie eine europäische Gesellschaft heraus, die natürlich die nationalen Gesellschaften nicht ersetzt, sondern eher wie so eine zusätzliche Ebene ist.
Heißt das, die Bürger empfinden sich auch als Europäer, europäisch, oder wie meinen Sie das?
Eher nicht in Richtung der eigenen Identität und der Zuschreibung, sondern da geht es uns tatsächlich um Aktivitäten, die die Menschen tun. Also über Reisen, über Migration, über Studierendenaustausch, über Telefonie zum Beispiel, versuchen wir so Europa als Netzwerk zu beschreiben.
Herr Delahaye, jetzt sind wir wirklich am Ende unseres Doppelkopfgesprächs. Und am Schluss hören wir schon wieder eine Gruppe, von der ich noch nie gehört habe, nämlich die Gruppe Underworld mit dem Titel Beautiful Burnout.
Ja, für eine Glücksforschung.
Das ist elektronische Musik.
Ja, ja, genau.
Stehen Sie auch drauf?
Ja,
haben Sie auch in Berliner Clubs gehört?
Ja, ein bisschen auch, ja.
Dann hören wir das jetzt, Herr Delahaye. Ich danke Ihnen, dass Sie im Studio waren. Ich fand es ein spannendes Gespräch. Und tschüss an unsere Hörer, sagt Ingeborg Breuer.